Bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie jetzt den letzten Vortrag von Johannes Hartl, dem Initiator und Hauptredner der Mehrkonferenz, die vom Augsburger Gebetshaus bis zum heutigen Sonntag organisiert wurde. Diesen Vortrag haben wir am heutigen Vormittag für Sie aufgezeichnet. Er trägt den Titel Asche und Johannes Hartl nimmt das Beispiel von Elia. Wie gehe ich damit um, wenn ich Zerbruch oder Trockenheit erlebe? Es gibt so viele Menschen, die stark leistungsorientiert sind, sehr im Tun, im Machen sind. In diesen Situationen fällt es uns oft schwer, die Stimme Gottes zu hören. Hören wir die Antwort von Johannes Hartl in seinem Vortrag Asche.
Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch alle am Webstream, am Radio und so weiter. Herr, wir danken so sehr für deine Gegenwart in unserer Mitte und dass du unser Lehrer bist, dass du unser Rabbi bist. Und wir wünschen uns so sehr, nicht nur religiöser oder irgendwie ja, theologisch informierter zu werden, sondern wir träumen davon, auf eine ganzheitliche Weise umgeformt zu werden und zu lernen, dir nachzufolgen. Du hast ja gesagt, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, nicht nur macht sie zu Angehörigen von einer Religion. Jesus, wir wollen deine Jünger sein, wir wollen lernen von dir. Bitte hilf uns doch deinem Heiligen Geist, diese Lektion, von der ich glaube, dass sie für uns alle, für mich persönlich, für uns alle von großer Bedeutung ist, dass sie vom Kopf ins Herz rutscht, dass wir hören und lernen mit offenem Herzen. Wir beten das im Namen Jesu. Amen. Bitte nimm Platz. Wenn du auf einem hohen Berggipfel dich befindest und es ist Erfolg da und das Feuer Gottes fällt und du spürst Kraft und du siehst endlich einen Sieg oder es geht dir einfach mal nur gut, dann ist in jedem von uns natürlich der Wunsch und oft auch die Erwartung, dass das immer so weitergeht. Und immer wieder sind wir erstaunt, dass nach einem großen Erfolg oder nach einer Zeit, wo es wunderbar läuft, selbst nach einer großartigen Erfahrung mit Gott, so oft unmittelbar danach erstmal Prüfung kommt, Probleme kommt, Konflikt kommt, ein Abstieg ins Tal kommt. Hat irgendjemand sowas schon mal erlebt?
Ja.
Oh. Aber okay, jetzt habe ich aber eine zweite Frage für euch, die auch wichtig ist. Wer hat schon mal eine Zeit in seinem Leben gehabt, die echt ätzend war, die schwierig war, die schmerzvoll war, aber von der er im Rückblick sagen würde, dass es eine ganz wichtige Zeit war. Hebt mal die Hand. Und lasst die Hand ganz kurz oben und blickt mal kurz im Saal herum. Denn das ist wichtig und ermutigend. Denn wenn du selber in so einer dunklen Phase bist, ist es so naheliegend, das aus dem Blick zu verlieren. Schau, selbst wenn du nach ein paar Jahren zurückblickst, ist deine Bewertung einer schwierigen Phase oft schon komplett anders als in dem Moment, wenn du drin bist. Stimmt's? Wie viel mehr werden wir im Rückblick aus der Ewigkeit auf unser kurzes irdisches Leben, auf die schwierigen Phasen blicken und sagen, es war ätzend, aber Herr, das war es komplett wert, hätte ich nur damals schon gesehen, was du vorhast. Und über so eine Krisenerfahrung möchte ich heute zu euch sprechen. Die Psychologen nennen solche Krisen oft mit einer interessanten Metapher, nämlich mit einem Burnout. Das heißt, jemand brennt und jemand bemüht sich und eifert und auf einmal ist die Kraft wie weg und es ist Verzweiflung da. Und die Psychologen nennen es Burnout. Ich stelle euch heute jemanden vor, mit dessen Leben wir uns ein bisschen länger heute Morgen befassen werden, der wirklich ein Burner war, ein Brenner. Einer, der so sehr für Feuer und für das Brennen stand, dass in einem Buch, glauben nicht alle von euch, dass das in der Bibel ist, aber es ist egal, es ist trotzdem was, was wir über diesen Mann lernen können, über Elia, da stand ein Prophet auf wie Feuer, schreibt Jesus Sirach. Er war ein Prophet wie Feuer, seine Worte waren wie ein brennender Ofen. Ihr kennt ja vielleicht etliche Geschichten aus dem Leben von Elia und da ging es halt immer richtig laut zu. Ja, Elia spricht und dann verschließt der Himmel die Tore und es regnet nicht mehr. Elia spricht und dann fällt Feuer vom Himmel und immer gewaltige Sachen und dann wird er sogar mit einem brennenden Wagen in den Himmel aufgefahren. Das ist echt so ein Typ wie Feuer und du denkst dir, warte mal, der hatte so eine Krise, der hatte so einen Absturz, das kann doch nicht sein. Ausgerechnet dieser brennende Mann erlebt so einen Zusammenbruch. Weißt du, wir sind lustige Menschen. Wir Menschen sind viel naiver und optimistischer bezüglich der Menschen, als die Bibel es ist. Wir glorifizieren immer irgendwelche Leute. Und wenn die dann mal ihre Ecken und Kanten haben oder wenn die mal Mist bauen oder wenn die mal in die Krise stürzen oder einen Skandal haben, sagen wir, was? Ausgerechnet der, das kann doch nicht sein. Die Bibel tut uns den Gefallen mit ihren Helden nicht. Alle Helden der Bibel, die haben die totalen Schattenseiten, das sind echte Menschen. Das ist einer der Gründe, warum wir so sicher sein können, dass das, was da drin steht, authentisch ist, weil es keine Heldengeschichten, also wenn die Apostel selber die Evangelien erfunden hätten, dann hätten sie nicht reingeschrieben, was für einen Unsinn sie alles gemacht haben. Das haben sie nur reingeschrieben oder ihre Jünger nur reingeschrieben, weil sie wussten, im Reich Gottes darfst du ehrlich sein. Wir dürfen die ganze Story erzählen. Und so erzählen wir uns die ganze Story, von Elia. Und Elia, dieser mächtige Prophet, hat den Erfolg seines Lebens. Die Geschichte ist ein bisschen die, dass das Volk Israel, also das Nordreich, sich im krassen Abfall von Gott befindet. Die laufen anderen Göttern nach und Götzendienst damals, das ist nicht so harmlos. Das ist nicht nur so, die beten ein bisschen falsch. Wir waren, meine Familie und ich, in Karthago vor einigen Monaten und in der Religion der Punier, die hatten und die war verwandt zu diesen nahöstlichen Göttern, war es normal, kleine Kinder zu opfern für diese Götter. Du kannst eine Tempelanlage heute noch besichtigen, wo Dutzende oder Hunderte von Stelen sind, von diesen jungen Kindern, die da geopfert wurden für ihre Götter. Also wenn das Alte Testament sagt, Götzendienst ist schlimm, dann nicht nur, weil Gott religiös intolerant ist oder irgendwie sowas, sondern weil er sagt, das ist absolutes Verderben, das ist ganz schrecklich, was da passiert. So, und der Elia kommt und tritt auf und stellt das Volk vor die Wahl und sagt, wollt ihr Baal folgen oder Gott folgen? Und dann ist diese Geschichte, wo sie den Altar aufrichten für Baal und so und dann fällt kein Feuer vom Himmel, da geht gar nichts. Und dann richtet Elia das Opfer her und der schüttet sogar noch Wasser drüber und nochmal Wasser drüber. Und dann ruft er Gott an und auf einmal kommt Feuer vom Himmel, verzerrt den Altar, alles Volk fällt auf den Boden und ruft, dieser Gott ist der einzige Gott. Und Elia, dieser Prophet wie Feuer, hat den Erfolg seines Lebens. Er hat aber auch eine Gegenspielerin und zwar der König, der für Nordisrael zuständig ist, der hat eine Frau und ist eine Frau, die über Manipulation und Kontrolle ihn beherrscht. Die heißt Isabel und diese Frau hört, was Elia getan hat. Der Elia, der macht seinen Erfolg nämlich so vollkommen, dass er sagt, okay, die ganzen Baalspriester, die bringen wir alle um. Ein ziemlich blutrünstiges Spektakel, also er geht ziemlich weit in seinem Eifer. Und unmittelbar nach diesem Erfolg, Elia geht weg von diesem Berg, von dieser Bergerfahrung, lesen wir von dieser Königin, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben eines dem ihren gleich. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ dort seinen Diener zurück. Es ist so interessant, dass diese Frau nur dadurch, dass sie einen Boten schickt, diesen großen Mann Gottes von Feuer wie tödlich treffen kann. Das ist interessant. Der lässt diese Baalspriester umbringen. Wir lesen gar nicht, dass Gott ihm das befohlen hat übrigens. komisch. Und sie schickt einfach nur den Boten, morgen mache ich dein Leben einem Toten gleich. Und Elia läuft von Angst gelähmt, um sein Leben zu retten. Elia begegnet auf einmal einer völligen Verängstigung, einem Burnout, wenn man so will. Und dieser große Mann mit seinem großen Feuer hat statt diesem Feuer auf einmal nur noch Asche. Er läuft weg vor lauter Angst. Und dann lesen wir weiter, was mit ihm passiert. Erstmal das Timing, also wann ihm das passiert, ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Und zwar nicht Jahre später, sondern unmittelbar direkt nach seinem großen Erfolg. Und so eine Erfahrung ist nicht selten oft direkt nach einem großen Erfolg. Oft sind es Momente, wo wir denken, jetzt bin ich so sicher, jetzt kann mich überhaupt nichts erschüttern. Und gerade da ist er so verletzlich für diesen giftigen Pfeil der Isabel. Dann ist er also in der Wüste und wir lesen, dann ging er in die Wüste eine Tagreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich sterben zu können und sagte, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Betrachtet mit mir diese Stelle, die ist höchst interessant, was der große Prophet voll Feuer auf einmal sagt. Erstmal, er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Die Frage ist, wie kommt er denn auf die Idee? Das ist doch gar nicht die Frage, ob er jetzt besser oder schlechter ist als seine Väter, aber diese Idee, die ihn einholt, ist, ich bin genauso verloren wie alle anderen. Aber nicht im positiven Sinne und Gott rettet mich, sondern ich will sterben und ich nenne das Selbstverdammnis. Nicht Gott verdammt ihn, sondern er selber sagt, ich bin nicht besser. Wer bin ich denn überhaupt, dass ich die Stimme erheben kann gegen mein Volk? Weißt du, das ist so radikale Infragestellung auch seines Dienstes als Prophet. Weil er will ja dem Volk vorangehen, das Volk zur Umkehr rufen. Und stattdessen erkennt er, ich bin niemand. Und es geht schon brutal tief. Er legt sich unter den Ginsterstrauch und was will er tun? Er will sterben. Er wünschte sich den Tod. Also wenn du dir den Tod wünschst, das ist schon ein Problem so. Was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnachten? Oh, ich hätte gerne den Tod. Also so ein bisschen... Das ist schon dann ein gefährliches Stadium. Und was mich beschäftigt und was mich beunruhigt, ist die Tatsache, dass die Isabel ihm ja den Tod an den Hals wünscht. Und dieser giftige Pfeil des Todes, der landet voll bei ihm. Die Isabel sagt, ich will, dass dein Leben, wörtlich heißt es, dass deine Seele, steht da im Hebräischen, ihren, nämlich den Toten gleich wird. Und sie ist relativ nah an ihrem Ziel, denn seine Seele wünscht sich, sterben zu können. Will sterben. Was auch interessant ist, ist, dass er so sagt, Herr, nimm mein Leben von mir. In einem Moment, wo man sagen kann, jetzt hat doch dein prophetischer Dienst erst so richtig gut angefangen. Du darfst ja nicht vergessen, was unmittelbar davor vorausgegangen war, dass das ganze Volk Gottes auf den Knien ist und Gott anbetet. Und du hast das Gefühl, das ist wie vergessen. Und genauso ist es, wenn du durch so eine dunkle Phase gehst, durch so eine Aschezeit gehst, du vergisst vergangene Erfolge. Das ist alles wie weggewaschen, als hätt's nie einen Gott gegeben, der ein Wunder tut. Als hättest du bei keiner Gelegenheit deines Lebens erfahren, dass Gott gut sein kann. Ist auf einmal wie weg. Ist einmal wie vernebelt. Vergisst vergangene Erfolge. Oder frühere, könnte man sagen. Ich bin nicht besser als meiner Väter. Es geht jetzt nachher diese Szene, wo Gott in der Höhle Elia gegenübersteht. Ja, bei ihm zerbricht alles. Ja, er sieht nur noch, Volk Israel ist verloren, ich bin auch nicht besser, obgleich er unmittelbar nach seinem großen Erfolg steht. Und dann begegnet ihm Gott und aus Elia bricht seine ganze Beschwerde raus. Ja, er kotzt sich fast aus und beklagt sich und er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Und er sagt, deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten haben sie alle umgebracht. Und ich allein bin übrig und nun trachten sie mir nach dem Leben. Das ist interessant. Er hat diesen Erfolg des Vortages offensichtlich gerade komplett vergessen und er sieht nur noch sein eigenes kleines Schicksal. Und auch das ist was, was dieses Leiden oder diese dunkle Phase bewirken kann, ist, dass man nur noch sich selber sieht. Zumindest der Elia sieht nur noch sich selbst. Was mich sehr bewegt und was mich sehr freut ist, dass Gott dieses sich auskotzen von Elia zulässt und zwar sogar zweimal. Dieses Ding hier, das kommt zweimal. Erst als Elia am Berg Horeb ankommt und dann nochmal. Und Gott hält es aus, dass dieser Elia in seiner Bitterkeit, in seiner Asche, in seinem alles ist kaputt, sich aussprechen darf. Das trifft auf dich übrigens auch zu. Gott ist überhaupt nicht überfordert mit deinem Schmerz und auch mit deiner Rebellion und deiner Bitterkeit. Nur deine Rebellion und deine Bitterkeit bewirkt halt auch, dass du vergangene Erfolge vergisst, dass du nicht immer ganz klar siehst. Also er sieht nur noch sich selber, er ist von Menschen enttäuscht und er will eigentlich nicht mehr. Und es ist interessant, wir lesen, dass Elia in der Wüste schläft, übernachtet in der Wüste und als er aufwacht, sieht er neben sich, also gibt es einen Engel und dann sieht er, dort liegt auf einmal Brot und die Einheitsübersetzung übersetzt so schön, da war ein Krug Wasser mitten in der Wüste und es war Brot, das in glühender Asche gebacken war. In glühender Asche gebacken war. Ich bin über diese Übersetzung gestolpert. Andere Übersetzungen machen es anders. Aber es ist ein Wort, das im Hebräischen nicht so oft vorkommt. Auf einmal begegnet er, dass sich ein Engel um ihn kümmert. Er, der große Kämpfer, der immer vorbildlich ist, der immer es allen anderen gezeigt hat, der begegnet auf einmal, dass er in der Wüste angewiesen ist auf Versorgung von oben. Da kommt ein Engel und versorgt ihn. Lest mal mit mir. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Der war richtig erschöpft. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Es ist so interessant. Der Elia muss erstmal lernen, ich male euch mal das Brot hin. Stark vereinfacht dargestellt, das Brot. Brot, schreiben wir dazu, Brot. Der Elia muss lernen, dass er sich gerade nicht selber versorgt, er ist zu schwach dafür. Das ist das Erste, was er lernen muss, dass das nicht sofort wieder geht. Und dass er empfangen muss, dass hier der Engel ihm Brot gibt. Und dann geht eine Wanderung los. Und jetzt könnte man ja meinen, jetzt frisch gestärkt, rennt Elia zurück nach Israel und tut sich wieder der Isabel in den Weg stellen und dem Ahab. Aber es ist nicht so. Sondern erstmal führt sein Weg ihn 40 Tage tiefer in die Wüste. Das ist bemerkenswert. Man könnte meinen, auf Knopfdruck, schnelle Abkürzung, geht es jetzt gleich zurück in den Kampf und stattdessen führt der Weg ihn 40 Tage eigentlich noch tiefer hinein in diese Wüste. Fast, dass man sagen kann, jetzt hat er doch schon genug Wüste, warum denn noch mehr Wüste? Und sein Weg führt ihn an den Gottesberg Horeb. Und er geht und geht in die Wüste. Und selbst da muss er nochmal übernachten. Und dann wartet er nochmal. Es dauert alles unglaublich lang. Es geht gerade nicht schnell. Und er kommt an den Berg Horeb. Nun, der Horeb, der ist dir vielleicht bekannt aus der Bibel. Das ist ein berühmter Berg im biblischen Denken, in den biblischen Geschichten. Aber weißt du, was das Wort Horeb von der hebräischen Wurzel her eigentlich bedeutet? Horeb bedeutet Verwüstung. Horeb bedeutet Ödnis. Und wir könnten meinen, dass Gott ihn gleich schnell wieder rausführt. Und stattdessen, zu seinem großen Erstaunen, führt Gott ihn noch viel tiefer hinein. Und er muss warten, und mitten dort drin, in Horeb, in der Verwüstnis, passiert was. Und hier ist dieser erschöpfte Prophet. Und das Wort des Herrn geschieht an ihn. Jetzt, was wird das Wort des Herrn an ihn wohl sein? Es könnte sein wie, Elia, kein Problem, hier sind die drei Schritte, die du tun kannst, jetzt geht's wieder los. Stattdessen lesen wir, da geschah das Wort des Herrn an Elia. Und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Dieses was tust du hier heißt wörtlich im Hebräischen übersetzt, was ist los mit dir? Was ist mit dir? Es ist so interessant, Gott erkundigt sich nicht über die Isabel und über, wie ist der Zustand des Volkes Gottes, sondern Gott fragt, was ist bei dir gerade, Elia? Was tust du, warum bist du hier, was treibt dich um? Was ist mit dir? Vielleicht hatte Elia vorher da noch nicht drüber nachgedacht, ich weiß es nicht. Und dann kommt aus Elia eben diese berühmte Klage raus, dieses, ich habe geeifert, ich hab mich angestrengt. Zweimal in Folge sagt er jeweils zweimal das Wort, eifernd habe ich geeifert. Wenn du das im Hebräischen liest, hört sich das ganz komisch an. Diese Betonung, eifernd habe ich geeifert. Er kommt vor Gottes Angesicht, er muss Gott begegnen und erstmal muss diese Klage aus ihm raus. Ich habe so geeifert, ich habe mich so angestrengt. Eifernd habe ich geeifert. So dass man fast meinen könnte, Elia, vielleicht ist das Teil deines Problems. Schaut mal, Eifer ist noch nicht automatisch eine Gabe des Heiligen Geistes. Ein geistlicher Autor, Francis Frangipane, sagt, Eifer ohne Weisheit wird letztendlich zum Götzen. Er zwingt uns, Dinge zu erwarten, die unrealistisch und außerhalb des Zeitplanes Gottes sind und nicht in der Salbung Gottes stehen. Ich wiederhole es nochmal, Eifer ohne Weisheit wird letztendlich selbst zum Götzen. Er zwingt uns, Dinge zu erwarten, die unrealistisch sind und außerhalb des Zeitplans und der Salbung Gottes stehen. Ihr Lieben, nicht alles, was im Namen des Herrn unternommen wird, nicht alles, was mit guter Absicht und in großem Eifer unternommen wird, ist auch von Gott geführt. Und man darf sich schon fragen, warum konnte dieser Angriff des Todes den Elia so scharf treffen? Wisst ihr, es gibt einen Geist des Todes. Ja, egal wie du dir das genau vorstellst, aber es gibt Kräfte, die wollen, dass du nicht aufstehst. Die wollen, dass sich nichts verändert. Die wollen, dass Menschen Gott nicht kennenlernen. Und wir stehen alle ein Stück weit in diesem Kampf und dieser Konfrontation. Aber wir sind komplett sicher, immer dann, wenn wir unter der Führung Gottes gehen und auch in seinem Timing, in seinem Tempo. Und die Frage ist, wie hat Elia sich daraus bewegt, dass er so verletzlich wurde für diesen einen Pfeil, ich mach dich fertig. Und ich habe nur die eine Theorie, aber ich finde sie lässt mich nicht los. Und das ist diese kleine Theorie, dass Gott dieses Abschlachten der Baalspriester nicht befohlen hatte. Vielleicht war das sein Wunsch nach Rache, denn genau das hatte Isabel getan. Die hatte die Priester des Herrn umbringen lassen. Und wo war vielleicht der Eifer von Elia zu sagen, ich mache genau das Gleiche. Es gibt ja unglaublich viele Menschen, auch fromme Menschen, die im Namen Gottes mit den gleichen Waffen kämpfen wie die Welt. Nun ist es unter Christen weniger üblich, jetzt wirklich, zu schießen und jemanden umzubringen, aber verbal und einfach vom Geist her und vom Vorgehen her unterscheiden sich die Kampfpraktiken oft nicht so viel. Und Elia steht vor Gott und aus ihm bricht erstmal diese Ärger raus und diese Trauer raus und Gott lässt es zu. Gott fragt ihn sogar zweimal, wie steht's um dich selbst? Was ist mit dir gerade los? Und dann passiert was Mächtiges. Ihr kennt ja diese Stelle. Auf einmal erhebt sich ein sanftes, leises Säuseln. Also ne, erst Berge werden zerrissen und die Erde bebt und Feuer fällt. So kennt Gott Elia. Elia kennt Gott als den, der das Feuer vom Himmel fallen lässt. Aber jetzt begegnet Gott ihm auf ganz andere Weise. Und dort im Horeb, nach all diesem Warten, in dieser Wüstenei, in dieser Ödnis, in seiner eigenen Verwüstung, nachdem all seine Klage rausgekommen ist und sein falscher Eifer auch entlarvt wurde wahrscheinlich, da wartet auf ihn auf einmal eine neue und auch eine neuartige Begegnung. Gott tritt Elia entgegen und er fängt an, mit ihm zu sprechen und sagt ihm auf einmal interessante Dinge. Auf einmal fängt Gott an zu sprechen über neue Pläne, neue Projekte, auf einmal wird was neu. Aber all dieser Prozess vorher war nötig. Und meine Frage ist jetzt ein bisschen, was können wir lernen aus alledem und was heißt es für uns, die wir zurückgehen in eine Welt, die an vielen Stellen auch falschen Göttern dient? Zunächst, alles, was in der Geschichte mit diesen Helden in der Bibel, auch mit dem Josef, im Alten Testament oder diese wunderbare Geschichten von David. Gott weiß es, Gott plant es, Gott weiß, was er tut und er lässt solche Geschichten einfach auch zu. Paulus sagt an einer Stelle mal ganz nüchtern, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Das bedeutet, für jeden Test in deinem Leben, für jede Krisenzeit deines Lebens, für jeden harten Konflikt deines Lebens, auch für das Scheitern in deinem Leben, hat Gott schon den Sieg vorbereitet, in den du durch genau diesen Test kommen sollst. Das ist das, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, das sind nicht Versuchungen, die einfach nur zu viel sind und Gott interessiert sich nicht, sondern er sagt, zu jeder Versuchung hat Gott einen Ausweg dazu geschafft. Man könnte sagen, wie für jede Krise hat Gott schon die Goldmedaille erschaffen, die unmittelbar nur durch diese Krise zu erringen ist. Und es holt dich raus und es kann auch den Elia rausholen aus dieser Bitterkeit und diesem sich beschweren. Gott weiß, was er tut. Er lässt dich nur in Kämpfe kommen, die du gewinnen kannst. Nur gewinnen heißt nicht immer mit fliegenden Fahnen und nur Gloria, sondern manchmal geht es auch richtig durch Asche und durch Wüstenwanderung und durch Horeb. Aber Gott weiß, was er tut. Und solche Tests sind notwendig, weil du was Wesentliches dadurch lernst. Was lernt denn dieser Elia? Ich male ihn mal hier hin. Was lernt denn dieser Elia zum ersten Mal in dieser Testsituation? Zum ersten Mal, der war ja immer so stark. Zum ersten Mal lernt er, dass es nicht aus eigener Kraft allein geht. Und ich spreche vielleicht nur für mich, aber ich glaube für viele von uns, wir lernen diese Lektion nicht gerne und nicht leicht. Und Elia lernt, und wir dürfen auch lernen, dass Tests offensichtlich nötig sind, offensichtlich Teil des Planes sind. Lass uns genauer anschauen, was der große, also für Elia der große heilsame Effekt von diesem Test war. Manchmal muss erst was verbrennen, bis man merkt, es ist vielleicht gar nicht Gottes Auftrag war. Der Paulus sagt an einer Stelle, das geht zwar hier über was anderes, aber das Prinzip ist anwendbar, ist das gleiche. An einer Stelle sagt Paulus, jeder baut so ein bisschen weiter mit unterschiedlichen Baustoffen. Also Gott legt einen Grund und dann bauen wir drauf weiter. So, manchmal bauen wir mit kostbaren Edelsteinen, aber manchmal auch so mit Stroh und Heu und Holz und Zeug, was nicht so viel wert ist. Und dann sagt er, was das Bauwerk eines jeden wirklich taugt, wird im Feuer offenbar. Und leider ist unser eigenes Herz trügerisch. Wir können oft nicht so gut unterscheiden, träume ich gerade meinen eigenen Traum oder folge ich dem Herrn? Wir sagen ja alle, Herr, das ist ja alles nur für dich. Und dann bricht dieses eine zusammen oder geht in Feuer auf und dann merken wir, wow, es geht an die Substanz, das macht mich ja fertig. Daran erkennen wir, dass es halt nicht nur um den Herrn ging. Und nur in solchen Tests, nur in solchen Phasen trennt die Spreu sich hier vom Weizen. So ein Effekt von solchen Tests, ein positiver Effekt von solchen Tests ist, dass er die Frage stellt, mein Traum oder dein Traum? Also, wenn wir uns so beschweren, Herr, wie konntest du das und das zulassen, kann es sein, dass er uns die Frage zumutet, okay, jetzt ist Stück weit was zerbrochen, aber war das wirklich mein, also Gottes Traum oder war es mehr dein Spielzeug? Und sind wir mal ehrlich, wir sind nicht immer gut drin, den Unterschied schnell zu merken, oder? Lass uns genauer anschauen, was den Elia überhaupt auf diesen Weg geführt hat. Und ich gehe mit euch nochmal in eine Stelle zurück, da müssen wir wieder ein bisschen mit dem Originaltext rumspielen, weil der gerade bei dieser Passage höchst interessant ist. Ihr habt ja gehört, dass die Isabel ihm ausrichten lässt, die Götter mögen mir dies und jenes antun, wenn ich dich nicht bis morgen fertig mache. Und dann lesen wir in der normalen Übersetzung, da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben, lief um seine Seele zu retten. Das ist Selbstschutz. Ja, er muss sich jetzt selber retten. Er hätte auch sagen können, er vertraute ganz, dass der Herr ihn rettet. Und das hebräische Wort, das hier fürchtete, heißt, das könnte man auch übersetzen, das ist der gleiche Wortstamm wie das Wort, da sah er. Und so übersetzen es auch manche Übersetzungen, da sah er. Denn der Punkt ist der, das, was du siehst, das, worauf du deine Augen richtest, ist sehr bedeutsam. Solange der Petrus auf Jesus blickt, geht er über Wind und Wellen. Und dann sagt uns das Evangelium, da sah er aber, als er aber den Wind und die Wellen sah, begann er zu sinken. Das heißt, Fokus ist im geistlichen Leben sehr viel. In diesem Moment, als die Isabel ihm ausrichten lässt, ich mach dich um, da sieht er nur noch das. Und dann rennt er, um sein Leben zu retten. Das bedeutet, es war ein Rückzug aus Angst. Und ihr Lieben, ein Rückzug aus Angst ist immer gefährlich. Denn Gott hat dich für den Angriff gemacht. Damit meine ich nicht, dass du nicht auch Ruhezeiten brauchst, dass du nicht Zeiten brauchst, wo du dich beim Herrn birgst. Aber ein Davonlaufen, um deine Seele zu retten, ist nicht gesund. Und nicht selten ertappen wir uns dabei. Darf ich dich fragen, wo in deinem Leben bist du vielleicht gerade in einem Rückzug, in einem taktischen Rückzug aus Angst? Und du denkst vielleicht, da hinten ist es sicherer. Aber sicher ist es nur an dem Ort, an den Gott dich hingestellt hat. Da ist es sicher und da bist du sicher. Du bist nicht sicher, wenn du aus Angst irgendwo hinläufst, wo du auf dich selber aufpasst. Genau in diesem Moment ist Elia tödlich verletzbar für die Bosheit von Isabel. Da sah er, könnte viel drüber sagen, die Schlange spricht zu Eva im Garten Eden, da sah sie, dass diese Frucht überaus köstlich war. Eva sah, dass die Frucht schön war und nahm's. Elia sah, dass hier eine Bedrohungslage ist und läuft davon. Wir haben ein ganz wunderbares Gegenbeispiel und das ist Petrus, als er unterging, als er sieht, dass die Wellen so stark sind und er ist in Gefahr unterzugehen, da rief er Jesus, Herr, rette mich. Und Jesus streckt seine Hand aus und rettet ihn. Das heißt, es gibt einen Ausweg, aber es ist immer ein Ausweg, nicht aus eigener Kraft. Er muss da irgendwie erstmal hinkommen. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem großen China-Missionar Hudson Taylor. Hat mir selber vor kurzem eine meiner stärksten Fürbitterinnen geschickt, als mich selber gerade sehr erschöpft war. Sie hat mir geschrieben, dieses Zitat, trag keine Sorge alleine. Nur eine ist schon zu viel für dich. Das Werk ist mein und mein allein und dein Werk ist es, in mir zu ruhen. Unsere menschliche Tendenz ist oft, die wir sehen, handeln aus Angst und laufen, um unsere Seele zu retten. Und dann kommen Sorgen und dann kommen Lasten, die wir tragen, die zu tragen nicht unser Job wäre. Und der Herr sagt, komm zu mir. Und der Herr sagt, ruh in mir. Und der Herr sagt, lerne zu warten auf meine Initiative. Und ich empfinde, dass das ein lebenslanges Lernen ist. Gerade für uns, die wir im Namen des Herrn aktiv sein wollen. Weil wir wollen ja die Welt verändern, wir wollen ja gute Sachen machen. Und einer, der unendlich aktiv war im Dienst am Herrn, ist Paulus. Und er schreibt in einem Brief zum Beispiel das. Das finde ich schon interessant. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, also das Geheimnis Jesu zu verkünden, um dessen Willen ich gebunden bin, damit ich kundmache, wie ich reden soll. Jetzt denkst du dir, vielleicht, was steht denn da über unsere Stelle drin? Paulus hat vor, das Wort zu verkünden. Und weil er das vorhat, sagt er, im Vorfeld bitte ich euch, zu beten, dass eine Tür aufgeht und damit ich weiß, wie ich reden soll. Das bedeutet, er geht davon aus, dass manchmal eine Tür noch nicht offen ist oder er manchmal vielleicht noch nicht die Strategie hat, wie genau er jetzt reden soll. Versteht ihr das? Paulus prischt nicht einfach rein und sagt, egal, zu jeder Zeit, alle Türen sind offen. Ihr Lieben, wir Christen im Westen sind über die geistlichen Themen, über die geistliche Welt, also dass es Licht und Dunkel gibt, überhaupt, wir sind sehr naiv, was das betrifft. Wir sind total naiv. Es gibt Tausende von großen Männern und Frauen Gottes, die Berufungen wie Elia haben und die abgeschossen werden wie die Kaninchen. Weil sie nicht wissen, dass es auch eine geistliche Welt gibt, wo es auch einen Feind gibt. Und du musst lernen, unter dem Schutz des Herrn zu gehen. Ich, wir, Lernen, unter dem Schutz des Herrn zu gehen. Lernen, auf die Initiative des Herrn zu warten. Wir müssen lernen, Dinge durchzubeten, bis sich Türen öffnen. Wir schicken zu viele Soldaten ins Feld, ohne dass sie Feuerdeckung hätten. Und dann wundern wir uns, warum es so viele Leute gibt, die kaputt gehen drauf. Ich möchte diese Frage, da ist natürlich viel mehr, das noch mitschwingt drin, aber ich möchte diese Lektion eines Tests mit dieser Frage zusammenfassen: Ist es durchgebetet? Klingt ein bisschen unschön, aber Paulus, der mächtige Apostel, ist nicht selbstsicher genug, ist nicht stolz genug, anzunehmen, dass er es nicht nötig hätte, dass Leute für ihn beten, dass eine Tür für die Verkündigung des Evangeliums aufgeht. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir nehmen die geistliche Welt schlichtweg nicht ernst. Ich habe das Beispiel schon oft gemacht. Wenn du Leute zum Essen einlädst und du willst, dass sie satt sind am Schluss, dann ist es gut, wenn du ihnen Essen herrichtest. Okay? Und wenn du willst, dass es in so einer Halle schöne Lampen gibt, dann musst du sie vorher aufhängen. Wenn du willst, dass Leute, die zu so einer Konferenz kommen, Stühle haben zum drauf sitzen, dann musst du Stühle aufstellen. Jetzt kommt's. Wenn du aber willst, dass Leute vom Heiligen Geist berührt werden und das Wort Gottes hören, dann ist es komplett egal, welche Lampen du aufhängst. Und es ist auch egal, welche Stühle du aufstellst. Es ist egal, was zum Essen gibt. Du brauchst eine andere Art von Vorbereitung. Wenn du geistliche Früchte ernten willst, musst du geistlich säen. Du musst die Frage stellen, ist dieses Projekt durchgebetet? Ist es im Timing des Herrn? Ihr Lieben, ja, Leute sehen die Mehrkonferenz, toll, viele tausend Leute. Ja, aber seit der letzten Mehrkonferenz wurden tausende von Stunden bei uns im Gebetsraum gebetet. Wir gehen nicht davon aus, dass einfach, wir sind cool, lass uns ein paar Lampen aufhängen und ein bisschen aus der Bibel vorlesen. Komm, es ist ja kein Spiel. Es ist eine reale geistliche Welt, in der Dinge auch hindurch geboren werden wollen. Manche Sachen haben geistliche Schwangerschaften. Manche Sachen brauchen geistliche Wüsten, durch die du durchgehst, dass was reifen kann, bis du merkst, jetzt ist es durch, jetzt ist es dran. Und dann haben diese Dinge eine ganz andere Durchschlagskraft. Aber eben nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern weil du gelernt hast, es vom Herrn zu empfangen. Billy Graham, der große Evangelist, der jetzt, wie alt ist er geworden? 100 oder so, glaube ich, verstört er. Also er ist sehr alt. Der hat mal gesagt, er hat den Eindruck, wenn sich der Heilige Geist schlagartig von der Erde zurückziehen würde, könnten 90% aller christlichen Aktivitäten ungehindert weiterlaufen und keiner wird's merken. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ihr Lieben, wirklich, predigt in der Vollmacht des Evangeliums. Und Dienst in der Vollmacht des Evangeliums konfrontiert echte Götzen, so wie Elia. Und es ist ein echter Kampf, und zwar einer, den wir siegreich führen werden. Es kann nicht das Ziel sein, Leute in einen Kampf zu schicken, wo sie abgeknallt werden. Und genau das sehen wir aber jetzt. Wir sehen viel zu viele Menschen, die im Namen des Herrn rauslaufen und dann schlimme Sachen in ihrem Leben passieren oder sie einfach die Kraft verlieren. Nicht, weil sie was falsch gemacht haben, nicht, weil sie nicht liebe und gute Menschen sind, sondern weil wir überhaupt eine Kultur haben, die diese Dynamiken, behaupte ich, zu wenig ernst nimmt. Lass uns hier weiter lernen. Gott begegnet Elia und antwortet ihm, also fast verblüffend. Er geht auf die ganze Klage gar nicht wirklich ein. Der rechtfertigt sich gar nicht, sondern er gibt ihm, also erstmal, es ist schon eine neue Begegnung, es ist eine neue Art von Begegnung. Ich mache was mit Grün hin. Grün ist so sanft. Das ist so diese Stille und diese Sanftheit, die kennt der Feuermann noch nicht, der Elia. Diese Ruhe beim Herrn, dieses sanfte Säuseln, diese ganz feine Gegenwart, die ist neu für ihn. Und dann sagt aber Gott nicht einfach nur, schön, jetzt haben wir uns mal wieder getroffen und jetzt schaust du mal wieder, wie es weitergeht. Sondern Gott sagt ihm, erstmal geh zurück, wo du hergekommen bist. Und dann, wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram, Jehu, den Sohn des Nimschi, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und dann sagt er ihm noch dazu, Aber übrigens sollst du mal wissen, ich habe noch 7000 andere übrig gelassen, die ihre Knie auch nicht vor dem Baal gebeugt haben. Also, was Gott hier tut, ist, er weitet den Blick des Elia und sagt ihm, du bist nicht allein. Erstmal, du hast ein Team, da gibt es 7000 andere. Und außerdem, ich gebrauche auch nicht nur dich. Wir haben ja manchmal dieses Weltretter-Syndrom. Ja, ich muss alles alleine lösen. Und Gott spricht jetzt auf einmal gar nicht über Aufträge für Elia, sondern er sagt, ich habe Jobs für diesen König, ich habe Jobs für diesen neuen Propheten. Und manchmal ist eine der Fragen, die uns eine Krise stellt, auch die, wo habe ich alleine gekämpft? Wo hatte ich kein Team? Wo habe ich gemeint, ich muss die Welt retten? Wo habe ich gedacht, ich bin der letzte Mohikaner? Ich bin auf mich selber vereinzelt geworfen und das ist an sich oft schon sehr, sehr, sehr ungesund. Diese Frage, wo kämpfe ich alleine? Das Reich Gottes ist immer Familie und das Reich Gottes ist immer auch Team. Das sind so goldene Lektionen aus der Krise. Das sind so Fragen, durch die wir wahrscheinlich nie ganz durch sein werden, aber die sich Elia vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben stellt. Der haut echt den Satz raus, ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Und Gott muss ihn erinnern, einzig, ja, so streng genommen nicht, also so ein paar andere fallen mir noch ein, um genau zu sein, 7000. Aber auf einmal kann Gott ihn ganz neu wegschicken. Also dieser Elia, der durch diese Krise durch ist, der wird jetzt wirklich ein Mann des Feuers, aber des göttlichen Feuers. Und er wird eine Fruchtbarkeit entwickeln, die weit seine Lebenszeit überdauert. Denn diese Leute, die wir hier gerade gelesen haben, Elisha und auch diese anderen Könige, die kommen teilweise erst nach Elias Lebenszeit wirklich zum Zug. Das ist ja auch interessant. Bei vielen großen Männern und Frauen Gottes ist das wirklich Bemerkenswerte, was sie ins Leben von anderen hineingesät haben und wo sie die Ernte selber gar nicht mehr sehen konnten. Und es ist was Wunderbares, weil Gott erzählt eine große Geschichte. Er hilft uns nicht immer notwendigerweise bei der Verwirklichung unserer eigenen kleinen Lieblingsprojekte, sondern er nimmt uns mit hinein in seine größere Geschichte. Und das ist wunderbar. Ihr Lieben, im Letzten, aus dieser Geschichte, was ist denn vielleicht überhaupt die wichtigste Lektion, die mich persönlich, glaube ich, am meisten bewegt und berührt ist, dass diese Erneuerung von Elia, also dass er wieder zurückkommt, zurück ins Spiel kommt, mich bewegt so, dass diese Erneuerung nicht dadurch passiert, dass er ein Buch gelesen hat, nicht dadurch passiert, dass ein Ratgeber zu ihm gesprochen hat oder dass er irgendwas aus eigener Kraft getan hat, um sich wieder aufzupäppeln, sondern das Schlüsselereignis in dieser Geschichte von Elia ist diese neue Begegnung mit Gott. Und ich glaube, dass Elia nachher nicht mehr so gelebt hat wie vorher. Und ich glaube auch, dass jeder, der durch sowas mal gegangen ist, eine Chance hat, verändert daraus vorzugehen mit einer neuen Justierung, mit einer neuen Priorisierung. Und die möchte ich nennen, schreibe ich ganz oben hin, Priorität Begegnung. Damit meine ich, dass es die höchste Priorität in dieser Geschichte ist, dass er eine neue Begegnung mit Gott hat. Priorität Begegnung. Und natürlich meine ich damit die Begegnung mit Gott dort am Horeb, am Ort der Wüstenei. Und ja, es ist halt ein biblisches Prinzip. Es gibt den Mose. Und bei Mose beginnt alles mit dieser Begegnung mit Gott. Ich bin, der ich bin. Und dann hat Mose einen Nachfolger, der zweite Leiter wird. Und weißt du, wer das ist? Es ist Josua, der Sohn Nuns. Und das Erste, was wir über ihn lesen, ist, immer wenn Mose im Zelt der Begegnung ist mit Gott und die Wolke der Gegenwart Gottes sich auf das Zelt niederlässt, da wartet Josua, der Sohn Nuns, am Eingang des Zeltes der Begegnung und er weicht nicht von diesem Ort. Und er wird der Leiter, der das Volk ins neue Land führt. Und ihr Lieben, das werden die Leiter sein, die das Volk Gottes in neues Land führen. Jene, die gelernt haben, nicht vorschnell vom Ort der Begegnung wegzulaufen. Öffnet die Tore, haben wir gesprochen diese Tage, Psalm 24, öffnet die Tore. Und dann wird aber auch die Frage gestellt, wer wird hinaufziehen zum Berg des Herrn? Das sind die Menschen, die dein Antlitz suchen. So wie Jakob, der sagt, ich lass dich nicht los, sei denn du segnest mich. Ihr Lieben, ich glaube, dass alle erneuerte Form von Christentum und jede effektive Form von Christentum eine sein wird und sein muss, deren oberste Priorität ist, dass das erste Gebot an erster Stelle steht. Und das erste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und aus dieser Priorität der Begegnung fließt, speist sich, folgert sich die Priorität auf gesunden Beziehungen. Deswegen ist das zweite Gebot an zweiter Stelle, weil das eine aus dem anderen fließt, aber genauso wichtig, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Heile Beziehungen strahlen immer. Wenn du eine Ehe siehst, die wirklich heil ist, eine Familie siehst, eine Gruppe siehst, wo schöne Beziehungen ist, das hat was Anziehendes. Und weißt du was? Heile Gottesbeziehungen auch. Das, ihr Lieben, ist das Geheimnis wahrer Fruchtbarkeit im Reich Gottes. Das war das Geheimnis Jesu und deswegen hatte er keine Homepage nötig. Das wird immer anziehend sein. Das war übrigens auch der Ausgangspunkt von Elia, an den Gott Elia zurückbringt. Das Erste, was wir über den Elia überhaupt lesen, das erste Mal, wo er vorkommt, das ist in Kapitel 17. Da lesen wir, und Elia aus Tischbe, also Tischbite aus Tischbe, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Das ist bis heute das Schlagwort oder der Slogan der Karmeliten, des Karmelordens, ein ganz tiefes Wort, der Gott, vor dem ich stehe. Elia steht in dem Moment vor seinem König, dem König Ahab. Und er sagt, ich bin Elia, aber ich stehe in echt nicht vor dir, ich stehe vor Gott. Und das gibt mir die Autorität. Vielleicht hatte Elia das ein bisschen aus dem Blick verloren, dass Gott ihn durch diese Reise durch die Wüste nehmen muss, bis er buchstäblich am Horeb wieder vor Gott steht. Und hier ist die Quelle und hier ist sein Mandat wieder. Aber er musste zurückkommen an den Moment, dass er wieder der Elia war, der vor Gott steht. Bist du der Mensch? Bist du der Franz, bist du die Steffi, bist du die Babette, bist du der Ferdinand, bist du der Klaus, bist du die Mareike, die vor Gott steht? Oder bist du jene, die vor den Menschen steht und all dieses und jenes tut? Wir verlieren uns immer wieder hinein ins Außen und in die Menschen und so. Und wir brauchen diese Zeiten zurückzukommen, wo wir sagen, hier bin ich. Ich bin der Johannes, der vor Gott steht. Und wenn Leute zuschauen, ist okay, aber im Letzten, im Tiefsten bist du, bin ich. Dieser von Gott geliebte Mensch, der vor Gott steht. Und darf ich dich einfach fragen, wenn wir an das glauben, diese Priorität der Begegnung, wann wirst du dir 2018 Zeit dafür anplanen? Welche Tage wirst du dir freischaufeln dafür, um Gott zu begegnen? Welche Stunden an welchem Wochenende? Lass uns mal real und konkret werden. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Es geht nicht nur ums Beten, aber ohne diese Zeit mit Gott wird alles andere schal und getrieben und leer. Und ich predige das alles zu mir selbst. Kein bisschen weniger anfällig und verführbar, mich zu verlieren in alles andere sonst. Aber wie oft missbrauchen wir den Namen Gottes für unsere eigenen Zwecke, weil wir uns nicht diese Zeit nehmen, wo wir nur diese Menschen sind, die vor Gottes Angesicht stehen. C.S. Lewis hat einmal gesagt, mach den Himmel zu deiner ersten Priorität und du kriegst die Erde und alle ihre Schönheit nachgeworfen. Und er sagt, mach die Erde zu deiner ersten Priorität und du verlierst den Himmel und die Erde. Es stimmt, wenn die Begegnung mit Gott deine erste Priorität ist, finden andere Prioritäten in deinem Leben einen heilen und organischen Platz. Wenn diese erste Priorität wackelt, dann wird alles komisch und dann verliert alles seine innere Wertigkeit und seine Stimmigkeit. Und nicht selten sind die Grenzen, an die wir stoßen. Gottes Weisheit, uns davor zu schützen, uns noch mehr zu verrennen. Jemand hat mal gesagt, our limitations are blessings in disguise. Das heißt auf Deutsch, unsere Begrenzungen sind oft versteckte Segen. Gott weiß schon, was er tut. Und seine Pläne sind gut. Seine Absichten mit dir sind gut. Seine Absichten sind nicht nur gut für das Volk Israel, sondern er fragt Elia, was ist denn mit dir? Elia ist für ihn nicht nur ein Werkzeug. Er will auch, dass es ihm auch gut geht. Und so möchte ich schließen mit jemandem, der das genauso gelebt hat und noch viel mehr und offensichtlich auch nötig hatte. Und es ist Jesus. Mehr als ein Prophet, aber der vollendete Bote Gottes trotzdem. Und Jesus hat Zeiten gehabt, wo er radikal diesen Kampf und diese Auseinandersetzung gespürt hat. Zum Beispiel, wo sie ihn umbringen wollten, wo sie ihn festnehmen wollten. Auch als sie seinen Freund Johannes umgebracht haben, das Nächste, was er tut, ist, dass er die Einsamkeit sucht. Jesus läuft nicht weg. Wir können uns ja auch ins Tun stürzen, sagen, boah, Arsch, mir geht's eh schon so schlecht. Jetzt schnell irgendwas machen. Nee, dieser Weg ist nötig. Und wir lesen, und wieder wollten sie ihn festnehmen. Das ist schon heiß. Oft hat man versucht, Jesus festzunehmen. Wieder wollten sie ihn festnehmen. Er aber entzog sich ihrem Zugriff. Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte. Und dort blieb er. Taufe des Herrn. Der Ort, wo Johannes getauft hatte, war ja ganz offensichtlich auch der Ort, wo Jesus getauft wurde, oder? Was hat dieser Ort denn für Jesus bedeutet? Das war der Ort, an dem Jesus, bevor er irgendein Wunder getan hatte, bevor die Welt ihn verehrt und erkannt hatte, bevor er je gepredigt hatte, dieses freie, radikale, bedingungslose, du bist mein geliebter Sohn, des Vaters über sich gehört hat. Jesus ist aus diesem Bewusstsein, ist aus dieser Wahrheit, aus dieser Identität nie mehr rausgewichen, so wie wir, die oft das aus dem Blick verlieren. Und trotzdem hatte Jesus in Zeiten von Krise, in Zeiten von Verfolgung, in Zeiten von, wir wollen dich verhaften oder von Schmerz, den Wunsch zurückzugehen an den Ort, wo alles anfing. Im Volk Israel fing auch alles am Berg Horeb an. Und so hattest auch du einen Ort, wo alles anfing. Und manchmal müssen wir zurückkommen zu dem Ort, wo wir sagen, hier bin ich, der Johannes, der vor Gott steht, die Andrea, die vor Gott steht. Ich bin der Mensch, über dem du damals ausgesprochen hast, du bist mein geliebter Sohn. Und aus diesem Ort gehen wir verändert hervor. Es ist ein geheimnisvolles und bezauberndes Element der Pädagogik Gottes, das in unserer Asche er auf einmal ein Brot versteckt hat, wo wir gedacht hätten, es ist doch schon ausgebrannt. Aber das Brot der Engel, das findet er nicht sofort. Da muss er erst in die Wüste rein und dann geht er sogar noch tiefer in die Wüste rein. Und dann muss er nochmal warten. Aber dann gibt es eine neue Begegnung. Und dann kommt Gott in Sanftheit und schickt Elia zurück. Und auf einmal gibt es neue Pläne, auf einmal gibt es neue Allianzen, auf einmal gibt es neue Menschen in seinem Leben, die er fördern soll. Und Elias zweite Hälfte seines Lebens ist sogar noch die mächtigere. Unser Nachfolger, der Elisha, der tut sogar doppelt so viele Wunder. Und so kann es sein, dass der Herr jede Asche in deinem Leben und alle Zeiten von Wüstenei und Wüstnis in deinem Leben verwendet, um was zu machen, was viel größer ist, als du jetzt ahnst. Verlier die Hoffnung nicht. Du bist für Gott kein Zahnrad im Getriebe, sondern er hat eine lebenslange Reise mit dir. Jemand hat mal gesagt, if we don't quit, we win. Das heißt, wenn du nicht aufgibst, wirst du siegreich sein. Und manchmal geben wir auf und dann beschweren wir uns bei Gott in Bitternis und er lässt es zu, er hört sich das an und lässt auf sich warten manchmal und dann begegnet er uns wieder neu. Wie sähe das Volk Gottes aus, wenn wir lernen würden, auf diese Art und Weise auf den Herrn zu warten, uns von ihm überführen zu lassen und erneuern zu lassen? Die Welt würde anders, denn sie wartet auf solche Männer und Frauen Gottes, die vom Feuer des Herrn bewegt sind. Lass uns solche sein. Komm, wir beten zusammen. Stellen wir uns neu vor dich. Alles begann mit einer Begegnung. Es begann nicht mit unserer Großartigkeit oder mit irgendwas von uns, sondern du hast uns irgendwann getroffen im Laufe unseres Lebens. Irgendwie hast du jeden von uns gekriegt. Und wir kommen heute zurück an diesen Ort. Und sagen, Herr, wir wollen so viel mehr noch lernen, auf dich zu hören, aus deiner Kraft zu laufen, auf dein Timing zu warten, nicht einfach alles zu machen, wo der Eifer uns hinträgt, aber wir wollen auch aufhören, aus Angst wegzulaufen. Und wir erklären heute, wir stehen vor Gott. Wie der Elia. Elia, der sagt so, war der Herr lebt, vor dem ich stehe. Und das nächste Mal, wenn der Angst oder irgendein schlechter Ratgeber oder sonst was in dein Leben spricht und du in Gefahr bist, zu sehen und Angst zu kriegen und davon zu laufen, dann sprich doch mal, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe. Und dann kommst du zurück in die Wahrheit. Und Herr, wir wählen heute Mittag das Leben aus deiner Gegenwart. Wir wählen heute Mittag diese erste Priorität, dich zu kennen, dich zu lieben. Du bist der Mittelpunkt von allem, das ist das Wichtigste. Und wo wir das aus dem Blick verloren haben, da kehren wir jetzt zurück und werfen uns dir neu in die Arme. Lass uns in Lobpreis gehen, diesen Gebet auf den Lippen.
Wohin geht unser Fokus? Erleben wir einen Rückzug aus Angst, ein Davonlaufen, um unsere Seele zu retten, wie wir ihn bei Elia erkennen können? Im letzten Vortrag von Dr. Johannes Hartl, den er auf der vom Gebetshaus Augsburg organisierten Mehrkonferenz gehalten hat, ging es um Auswege, den Weg nicht aus eigener Kraft, sondern im Schutz des Herrn zu gehen und zu erkennen, dass jeder einzelne der von Gott geliebte Mensch ist, wir die Hoffnung nicht verlieren dürfen. Das war es von der Mehrkonferenz 2018 mit dem Motto Open up the gates, öffnet die Tore, wie es in Psalm 24 zu lesen ist. Seit Donnerstagabend haben wir für Sie von dieser Gebetskonferenz Vorträge, Gottesdienste und Lobpreiszeiten übertragen. Die Vorträge von Johannes Hartl, Father James Mellon und Vishal Mangalwadi finden Sie genauso wie die Predigten aus den Gottesdiensten von Father James Mellon und Weihbischof Florian Wörner in unserer Mediathek auf der Internetseite www.horeb.org im Podcast unter Events. Viele Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter von Radio Horeb waren in diesen Tagen vor Ort. Den Radio Horeb Ausstellerstand betreuten Solveig Faustmann, Anna Albert, Benjamin Herges und zahlreiche Unterstützer aus dem Radio Horeb Team Deutschland. In der Technik waren Stefan Bergen und Johannes Berg und die Technikpraktikanten Anna Lehner und Alexander Zehntgraf. Für die Jugendredaktion vor Ort war Nikolaus Albert. Seien Sie in Gottes Hand geborgen, das wünscht Ihnen
Fritz Bergen!